Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon Susanne Lurwig. Guten Abend. Wohnen ist ein Politikum, das wusste schon die früh verstorbene Schriftstellerin Brigitte Reimann. Gestern ist ihr Roman Franziska Linkerhand auf die Bühne am Maxim-Gorki-Theater gekommen. Der koloniale Blick in der Kunst, der wirkt heute verstörend. Ein Panel in Rostock beschäftigte sich damit. KI und Klang stehen im Zentrum der Donaueschinger Musiktage. Aber zunächst, da gehen wir noch einmal auf die Buchmesse. Die Buchmesse ist nicht nur ein Ort für schöne neue Literatur, sondern auch ein Ort, an dem es in wenigen Tagen viele Preise regnet. Einer der wirklich wichtigen ist der Deutsche Jugendliteraturpreis, der seit 1956 vergeben wird. Es ist die höchstdotierte Auszeichnung für Kinder- und Jugendliteratur im deutschsprachigen Raum und insgesamt werden in 7 Kategorien 72.000 Euro vergeben. Neben Geld und guten Worten erhalten die Preisträger auch eine bronzene Statue, Momo, benannt nach dem bekannten Buch von Michael Ende. Und verliehen wird der Preis vom Bundesfamilienministerium. Und Ministerin Lisa Paus, die betonte noch einmal, was gute Jugendbücher leisten können.
Die heutige junge Generation, sie ist so divers wie keine vor ihr. Und doch suchen alle junge Menschen vor allem eins: Orientierung und Sicherheit. Weil unsere Welt immer komplexer und ja, vermutlich auch krisenhafter wird und auch, weil populistische Kräfte Akzeptanz von Vielfalt in Frage stellen. Die nominierten Bücher spiegeln genau diese Vielfalt der jungen Generation wider und sind darum eben auch so wichtig.
Der Bundesfamilienministerin gelauscht hat meine Kollegin Dina Netz und sie habe ich gefragt, hat Frau Paus oder haben andere noch weitere bemerkenswerte Dinge gesagt?
So ein Abend wie gestern, 1600 Gäste auf der Frankfurter Buchmesse zur Verleihung des Deutschen Jugendliteraturpreises. Das ist natürlich erstmal ein Anlass für Freude, wenn das Kinder- und Jugendbuch so eine große Bühne bekommt. Aber Karin Schmidt-Friedrichs zum Beispiel, Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, die erinnerte bei der Gelegenheit auch daran, dass jedes vierte Kind in Deutschland die Grundschule verlässt, ohne sinnentnehmend lesen zu können. Und das bezeichnete sie als Gefahr für Deutschlands Zukunft. Und ähnlich äußerte sich auch Bundesfamilienministerin Lisa Paus über das gerade Gehörte hinaus. Bücher laden ein, mitzudenken, Dinge zu hinterfragen, sagte sie. Deshalb wirkten Bücher auch auf die Demokratie. Und Jan Standke, der Vorsitzende des Arbeitskreises für Jugendliteratur, der diesen Preis ausrichtet, folgerte also einmal mehr. Dann brauchen wir jetzt aber auch eine durchgängige schulische Leseförderung und entsprechende finanzielle Unterstützung für die Institutionen, die sich mit Leseförderung befassen.
Diese Ansprüche, die Frau Paus da formuliert hat, also das Mitdenken, das Hinterfragen, lösen denn die ausgezeichneten Bücher das auch ein?
Ja, also es war in diesem Jahr wirklich auffällig, wie stark sich die ausgezeichneten Bücher mit politischen Themen beschäftigen. Gleich 2 Bücher wurden mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis geehrt, die sich mit Flucht beschäftigen. Einmal das Bilderbuch Wünsche aus dem Horami Verlag. Darin erzählt Muon Thi Van die Fluchtgeschichte ihrer Familie aus Vietnam, sehr reduziert. Auf jeder Seite steht nur ein Satz mit einem Wunsch. Und dazu zeigt die Illustratorin Victor Ngai Menschen in großer Not, aber nicht durch drastische Bilder, sondern ganz zurückhaltend durch ausdrucksstarke Gesichter und Körperhaltungen. Und genauso beeindruckend und berührend ist das mit dem Jugendliteraturpreis ausgezeichnete Sachbuch. Das Debüt von Patrick Oberholzer, die großformatige Graphic Novel Games. Da dokumentiert Oberholzer 5 Schicksale von Geflüchteten aus Afghanistan und erklärt parallel in Sachtexten die Hintergründe, die Abläufe und die Gefahren bei so einer Flucht. Also etwas andere Beiträge zur Migrationsdebatte, als man sie politisch so hört.
Migrationsgeschichten sind ja durchaus sehr politische Themen. Geht es auch bei den anderen ausgezeichneten Büchern um Politisches?
Die Jugendjury, die ja eigenständig arbeitet und gar nichts mit den Erwachsenenjurys zu tun hat, die hat in diesem Jahr ein durchaus politisches Buch über den Ersten Weltkrieg ausgezeichnet. Alice Wynne, Durch das große Feuer, da geht es um 2 junge Männer, die im Ersten Weltkrieg auf unterschiedliche Weisen ihre Fronterlebnisse verarbeiten. Das ausgezeichnete Kinderbuch Wolf von Sascha Stanisic behandelt kein vordergründig politisches Thema, aber doch ein gesellschaftliches. Es geht darin um Mobbing. In einem Ferienlager, der Ich-Erzähler ist nicht selbst das Mobbing-Opfer, sondern er beobachtet nur, wie einem anderen Jungen zugesetzt wird. Das ist ein Buch mit stark appellativem Charakter, sich einzumischen. Und das ausgezeichnete Jugendbuch Kurz vor dem Rand von Eva Rottmann, das ist ganz vielschichtig, eine Coming-of-Age-Geschichte, ein Skater-Roman, aber auch eine Geschichte über Jugendliche, die in prekären Lebensverhältnissen aufwachsen, die einander in vielem unterstützen, wo die Eltern ausfallen. Auch ein Roman über psychische Erkrankungen, ein ganz zarter Liebesroman, all das steckt in dem zurechtgeehrten Buch Kurz vor dem Rand von Eva Rottmann.
Sascha Stanicic ist ja ein alter Bekannter, auch in der Erwachsenenliteratur, der da ausgezeichnet wurde. Aber neben den Schriftstellern und Schriftstellerinnen im Jugendbuchbereich standen ja dieses Jahr auch die Übersetzerinnen im Fokus, die mit einem Preis für das Gesamtwerk und einem für ein neues Talent ausgezeichnet wurden. Wer wurde denn da geehrt?
Den Sonderpreis Neue Talente bekam Astrid Burle-Gayet für die Übersetzung aus dem Französischen von Emilienne Malfatteau, Möge der Tigris um dich weinen. Das ist eine Geschichte, die vielstimmig um das Schicksal einer jungen Frau im Irak kreist, die wegen des Ehrenkodexes von ihrem eigenen Bruder getötet wird. Erzählt in einer schlichten, zurückhaltenden Sprache, die deshalb aber eben auch in der Übersetzung umso eindringlicher wirkt. Und den Sonderpreis für das übersetzerische Gesamtwerk, den hat sehr verdient Rolf Erdorf erhalten. Er hat an die 200 Kinder- und Jugendbücher aus dem Niederländischen übertragen und er sagte gestern, wenn er übersetze, dann suche er nicht nach einzelnen Worten, sondern dann höre er auf die Intention des Originals. Er versuche, den Weg zu gehen, den auch der Autor gegangen sei. Rolf Erdorf machte damit sehr anschaulich, warum literarisches Übersetzen eben nicht von einer KI übernommen werden kann. Und über diese Frage wird ja im Moment auch gerade viel diskutiert.
Dina Netz über den Jugendliteraturpreis, der gestern Abend auf der Frankfurter Buchmesse verliehen wurde. Und während der ausgezeichnete Übersetzer Rolf Erdorf auf der Buchmesse keinesfalls mit künstlicher Intelligenz arbeiten will, beschreiten die Donaueschinger Musiktage in diesem Punkt neue Wege. Seit Donnerstag, da läuft das Festival, das dieses Jahr unter dem Motto Alone Together steht. Mehr als 20 Uraufführungen sind zu sehen, zu hören. Und der Komponist George Lewis, der lässt in seinem neuen Werk den legendären Pianisten Blind Tom wieder auferstehen. Blind Tom, der mit richtigem Namen Thomas Wiggins hieß und das Kind zweier Sklaven war, wurde blind geboren, konnte nicht auf den Feldern arbeiten, doch schnell, da hat man festgestellt, dass er wunderbar Klavier spielen konnte. Seine Geschichte ist in Amerika bekannt, bei uns nicht so. Und nun erzählt eben der amerikanische Komponist George Lewis Tom Higgins Leben mithilfe von künstlicher Intelligenz. Vor Ort bei den Tagen der neuen Musik in Donaueschingen ist unser Kollege Jörn Florian Fuchs. Herr Fuchs, wie genau lässt Lewis denn den legendären Pianisten Blind Tom wieder auferstehen?
Er hat das schon gemacht, unter anderem in einem sehr gelungenen Musiktheater in Wien, das dort uraufgeführt wurde, haben wir auch drüber berichtet. Da war wirklich waren szenische Elemente drin und wirklich etliches Biografisches zu Tom Wiggins. Hier ist es nun so, dass Lewis einen deutlichen Schritt weitergeht. Er hat ein Doppelkonzert geschaffen für einen, wie er sagt, menschlichen Solisten. Das ist hier ein Saxophonspieler, der Sopransaxophon spielt, Roscoe Mitchell, das absolut fantastisch macht. Orchester, das SWR-Symphonieorchester unter Susanne Blumenthal und jetzt kommt's eben einen KI-Pianisten. Also wir sehen in der Barsporthalle in Donaueschingen einen großen Flügel und dieser Flügel spielt, aber es sitzt niemand dahinter. Und George Lewis beschäftigt sich schon lange mit KI, unterrichtet das auch in den USA und hat nun ein Programm geschaffen oder etwas, ja, das ich, muss ich sagen, kann für mich ein bisschen natürlich eine Blackbox bleibt, aber er sagt, darauf muss ich mich verlassen, dass die Klänge des Orchesters, die fix notiert sind, dass auch die Saxophonklänge, dass die aufgenommen werden von der KI und dann übersetzt werden, gemeinsam mit Material, mit Kompositionen von Tom Wiggins. Und das Ganze klingt sehr wild, oft sehr laut, sehr schrill und das ist ein kleiner Höreindruck. Das Stück heißt The Reincarnation of Blind Tom. Also es geht, vielleicht kann man auch sagen, um so etwas wie eine Seance, eine Erinnerung, künstlerisch x-fach gebrochen, eben auch allein schon durch dieses KI-Programm.
Ja, neben diesem KI-gesteuerten Klavier haben Sie auch ein Stück des Komponisten Marc-André gehört. Selig ist es, so lautet der Titel. Das klingt nicht nach Seance, das klingt religiös. Was verbirgt sich dahinter?
Marc-André ist ein sehr, sehr spiritueller Komponist und es bezieht sich nun auf die Bibel. Es ist ein Sohn eines Freundes von ihm, der gestorben ist, und er hat nun für den Pianisten Pierre-Laurent Aimard ein einstündiges Werk für eben Solopiano und Elektronik geschaffen, das die filigransten Klänge auslotet, wirklich bis an die Grenzen geht von dem, was spieltechnisch auch möglich ist, und auf der anderen Seite zu unglaublichen Ausbrüchen kommt. Marc-André selber hat gesagt, dass damit eigentlich seine kompositorischen Mittel ja letztendlich einen Punkt erreicht haben, an dem er gar nicht mehr weiter weiß. Da bin ich sehr gespannt. Das ist eine sehr anstrengende Sache, das eine Stunde zu hören, aber durch diese Virtuosität von der Komposition, wirklich in jedem Moment, in jeder Nuance und durch Pierre-Laurent Aimard, ist das einfach ein überwältigendes Erlebnis gewesen.
Das sind jetzt zwei Beispiele. Was gibt es sonst noch Bemerkenswertes, Besonderes in Donaueschingen in diesen Tagen?
Es gab und gibt weiterhin Klangkunst, die ist dieses Mal durchaus sehr publikumswirksam. Da kann man nämlich etwa im Museum Art Plus, kann man selber mitmachen, man kann Schnüre in die Hand nehmen, einzelne Objekte und dadurch Klang erzeugen. Das Ganze ist in der Stadtbibliothek von Donaueschingen. Gibt es eine weitere Klanginstallation, die auch partizipativ ist. Also das ist sehr liebevoll, sehr schön, auch für Familien, denke ich, geeignet. Und bis jetzt habe ich gehört, unter anderem noch zwei ziemlich starke Stücke, nämlich Streik, damit begann das ganze Festival, von Enno Poppe, für 10 Drumsets, eine Stunde Laufzeit. Eine heftige, maschinelle Musik, die aber auch wirklich neuartige Schlagzeugklänge schafft. Und auch noch ein Werk von Simon Steen Andersen zu nennen, Grosso. Das ist auch ein ausuferndes Orchesterstück mit Retro-Lautsprechern, die da elektronisch hineinkommen. Also bis jetzt war es sehr spannend hier.
Viel Spannendes schon mal. Jörn Florian Fuchs live von den Tagen der neuen Musik in Donaueschingen. Vielen Dank. Bücher, die ganze Generationen prägen, die sind eher selten. Aber Franziska Linkerhand von Brigitte Reimann, das ist so ein Werk. Wer in den 70er Jahren in Ostdeutschland lebte, der kam an dem Roman einfach nicht vorbei. Die Schriftstellerin Brigitte Reimann, die starb mit 39 Jahren an Krebs, und Franziska Linkerhand wurde postum 1974 veröffentlicht. Dann avancierte das Werk zum Kultbuch und gilt auch heute noch als eine der großen DDR-Erzählungen. Das Buch beschreibt das Aufwachsen der jungen, freiheitsliebenden Franziska nach dem Zweiten Weltkrieg und ihre Entwicklung zur idealistischen Ostarchitektin in den 1960er Jahren. Es gibt zahlreiche Bühnenadaptionen. Die neueste war gestern Abend am Maxim Gorki Theater zu sehen, und Barbara Behrendt war bei der Premiere.
Wie Lookalikes stehen sie an der Rampe. Bubikopf, Ringelshirt, Stoffhose. Dreimal Franziska. Und proklamieren pathetisch:
Es muss sie geben, die kluge Synthese zwischen heute und morgen.
Zwischen tristem Blockbau und lebendiger Straße.
Zwischen dem Notwendigen und dem Schönen.
Und ich bin ihr auf der Spur. Hochmütig und,
ach,
wie oft zaghaft. Und eines Tages werde ich sie finden.
Katja Riemann, Alexandra Sinelnikova und Maria Simon teilen sich die Rolle der Franziska Linkerhand. Es ist der uralte Tick der Postdramatik, mehrere SchauspielerInnen eine Figur verkörpern zu lassen. Als sei eine Schauspielerin nicht dazu in der Lage, mehrere Facetten aufzufächern. Diese drei Franziskas spiegeln die Titelheldin allerdings alle ähnlich. Stur und durchsetzungsstark.
Keine Kompromisse mehr, keine Zugeständnisse, dass man sich unterzuordnen gelernt hat, wie es sich gehört. Hört für Menschen um die 30. Nein!
Die junge Architektin Franziska könnte Karriere in Berlin machen, entscheidet sich aber für die Provinz, um dort Wohnungen zu bauen, in denen die Menschen glücklich sein können. Sie geht nach Neustadt, ein Synonym für Hoyerswerda, wo die Autorin Brigitte Reimann selbst gelebt hat. Hier kämpft Franziska für einen lebendigen Stadtkern, für ein Kino, für individualisierte Wohnungen und scheitert am Plattenbau des Sozialismus, am Starrsinn der Partei, an der Männer Herrschaft der Bürokratie.
Wenn Sie denken, dass Neustadt ein Experimentierfeld ist, dann revidieren Sie diese aus. Dann haben Sie bloß dumme Idee. Wir haben hier nur eine Aufgabe, und zwar Wohnungen bauen für unsere Werktätigen. So schnell, so viele, so billig wie möglich.
Zuvorderst ist Franziska Linkerhand jedoch ein Buch über die ganz große Liebe. Verfasst wie ein langer Brief an den geliebten Ben in einer hochpoetischen Sprache. Mit ihren sinnlichen Beschreibungen zieht die Autorin hinein in die Sehnsüchte der jungen Franziska. Vom großen Liebeshunger sind auf der Bühne allerdings nur klägliche Reste geblieben. Ein derart unentflammtes Liebespaar hat man wahrlich selten erlebt.
Sie liebt dich. ganz einfach.
Und ich wünschte, du würdest mich brauchen.
Sebastian Baumgarten rast in gut anderthalb Stunden hektisch durch die Szenen. Im Zentrum immer die Frage, in welchen Städten wollen wir leben? Es ist, das ist zumindest ungewöhnlich, eine Inszenierung zur Geschichte des Städtebaus, erzählt anhand von Franziskas Lebensgeschichte. Nun gehört Städtebau nicht unbedingt zu den besonders sinnlichen Bühnenthemen. Aber mit glaubwürdigen Figuren, die das Publikum mitreißen, ist natürlich alles möglich. Allein diese Figuren fehlen. Auf der Bühne geht es zu wie auf einer geschäftigen Baustelle. Von der poetischen Reimansprache bleiben im lärmenden Sound kaum Späne übrig. Für das günstige Massenbauen mit vorgefertigten Teilen hat die Produktion ein treffendes Bild gefunden. Von der Decke hängen verschiedene Fertigwände, die für die eine oder andere Szene heruntergefahren werden. Nicht schön, aber zweckerfüllend. Darüber hinaus prägen vor allem Videos die Inszenierung. Sie zeigen Menschenmassen im urbanen Raum, die KI animiert, die Münder bewegen und irgendetwas über Wohnungsbau sagen. Zwischendurch werden Manifeste an die Wände geworfen, etwa die Grundsätze des Städtebaus von 1950 oder ein Clip mit dem Architekten Oskar Niemeyer, der über Bauhausarchitektur lästert und von seiner Planstadt Brasilia schwärmt. Der Abend entwickelt sich zur Lehrstunde über die Baugeschichte des 20. Jahrhunderts. Wenn Franziska am Ende ins hell erleuchtete Publikum fragt, wie wir miteinander leben wollen, weht für einen Moment die Gegenwart herein. Sollte man überhaupt noch neu bauen?
Wir wollen vielmehr etwas wie adaptive Wiederverwertung betreiben. Also wie können wir das, was Bestand ist, erhalten?
Zu allerletzt springt der Abend ins Hoyerswerda von 1991. In einem Video spricht jemand über die rechtsradikalen Ausschreitungen damals und die inzwischen abgerissenen Häuser. Was soll das bedeuten? Dass die tristen Planstädte geradewegs in den Extremismus führten? Es wäre ein letzter Kurzschluss in einer drögen Inszenierung, die selbst ein wenig wirkt wie eine Bauruine von vorgestern.
Viel Baulärm um nichts. Barbara Behrendt über die Aufführung von Franziska Linkerhand am Maxim-Gorki-Theater. Emil Nolde, der porträtierte einst edle Wilde, wie es so irritierend heißt, mit Pistole im Anschlag. Paul Gauguin ist berühmt für seine Bilder von minderjährigen tahitianischen Schönheiten. Aus heutiger Sicht alles Bilder, die rassistisch wirken, Werke, die verstören. Aber wie geht man mit dieser Kunst um? Wo setzt Rassismuskritik in der Kunst ein? Wie spricht man sie an? Das war das Thema eines Panels in der Rostocker Kunsthalle. Und mit dabei war Patricia Fester, Entwicklerin rassismuskritischer Kunstvermittlung. Und ich habe am Rande der Veranstaltung sie erreicht. Und zunächst wollte ich von ihr wissen, Frau Fester, gibt es eine eindeutige Definition von rassistischer Kunst? Ist es der koloniale Blick, die Art herablassend auf schwarze Menschen, auf Nicht-Weiße zu blicken?
Meinen Wunsch zu sensibilisieren, den Blick zu schärfen, was könnte Menschen triggern, was ist heute nicht mehr zeitgemäß, was wurde in den 70ern vielleicht als wichtiger Aspekt gezeigt und dargestellt, was heute in den Auswandlungen von Ermächtigung, Selbstermächtigung und Empowerment nicht mehr so gezeigt werden kann, darf, sollte, hinterfragt werden sollte. Und es ist wichtig, vielleicht auch immer zu schauen, wenn es also BIPOC oder schwarze Positionen auf Gemälden, Bildern gibt, dann auch deren Stimmen direkt daneben zu stellen und zuzulassen. Dass wir also das, was wir auf den Bildern finden, wenn es schwarze oder BIPOC-Positionen auf Bildnissen gibt, dass sie auch eingeladen werden, ihre Perspektive darzustellen. In Zeiten von Ermächtigung, Selbstermächtigung und Black Lives Matter ist es wichtig, alle Perspektiven zu hören. Das ist in dem Fall, sämtliche Positionen auf Gemälden zu hinterfragen und zu Wort kommen zu lassen.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, man sollte es kontextualisieren und die Werke jetzt nicht generell ins Depot verbannen.
Das ist genau der Punkt. Es geht um Aushandlungen zur Kontextualisierung. Wer hat wann welche Texte aus welchen Perspektiven verfasst? Sind die veraltet? Müssen die neu gedacht, neu geschrieben werden? Wer wird eingeladen, etwas zu den Texten zu sagen? Ist das heute nur noch die KunsthistorikerInnen, Sternchen? Oder sind das nur MuseumsdirektorInnen oder kann die Zivilgesellschaft auch etwas dazu sagen? Und welche Archive wurden dazu befragt? Wer kann hier mitgestalten und direkt an den Wänden oder in den Verschriftlichungen, die aber leider immer nur ein paar Zeilen haben?
Sie haben ja jetzt in Rostock in ziemlich großer Runde diskutiert mit Politikerinnen, mit Filmemacherinnen. Also Rassismus findet sich ja nicht nur in der bildenden Kunst, sondern in allen Bereichen, Film, Buch. Dennoch, man kann ja Bilder nicht übermalen. Reicht es in Ihren Augen, wenn man Texte daneben hängt und es ein bisschen stärker erklärt? Oder was sollte man sonst noch tun?
Es geht gar nicht so sehr um Gemälde und Bildwerke in den Museen und Häusern, sondern es geht darum, wie können wir die Bilderwelten heute verstehen und lesen lernen? Was machen unsere Schulbücher, die Bildnisse in unseren Schulbüchern? Wie können wir die Bilderwelten an der Straßenbahn und zu Hause neu einordnen? Das ist das Thema. Und das eine ist, dass Museen und Häuser Verantwortung haben und wir uns Verantwortungnahme und Positionierung wünschen, öffentlich und lautstark zu sagen, rassistische Dinge haben in kulturellen Kontext, in kulturellen Strukturzusammenhängen kein Zuhause mehr und keinen Platz, sondern wir machen Platz für alle Menschen in Deutschland, die sich gesehen fühlen wollen.
Das Panel fand ja in Rostock statt, einer Stadt, die durch die rassistischen Angriffe in Rostock-Lichtenhagen Anfang der 90er ziemlich im Gedächtnis geblieben ist. War das auch Thema bei der Veranstaltung?
Das war sehr wohl Thema. Es geht um Gedenken, es geht um strukturellen Wandel, es geht um Wut, es geht um, wer ist hier anwesend gewesen heute, wer hat welche Stimme, was können wir tun, parteienübergreifend, wie wird die Zukunft aussehen, wer scheut sich davor in den Institutionen, wenn wir nicht wissen, ob wir in Zukunft auf die Gelder angewiesen sind oder nicht, jetzt schon sich zu positionieren. Und all das war Thema. Und wo sind überall rassistische Perspektiven zu finden heute? Rassismus findet auf allen Ebenen statt und Rassismuskritik braucht es mehr.
Das war jetzt das erste Panel dieser Art. War das jetzt ein Startschuss bundesweit?
Rassismuskritische Kunst- und Kulturvermittlung bilde ich aus. Ich bilde Kunst- und Kulturvermittlerinnen aus und ich teile das in ganz vielen Museen in Deutschland aktuell. Und die Kunsthalle Rostock hier hat sich sehr offen gezeigt. Es gab ganz viele intensive Momente mit dem Direktor, mit den KulturvermittlerInnen heute. Auch sie werden einiges überdenken, was hier aktuell stattfindet, einiges mitnehmen in die Zukunft, Ausstellungsaufbauten und Prozesse anders angehen und das von vornherein rassismuskritisch denken. Da gehe ich fest von aus.
Die Kunstvermittlerin Patricia Fester und wir bitten Sie, die schlechte Tonqualität zu entschuldigen. Wir haben die Sendung auf der Buchmesse begonnen und gehen gegen Ende in eine Bibliothek. Nicht irgendeine, sondern in die Central Library in Seattle. Die hat kein geringerer als der holländische Star-Architekt Rem Koolhaas gebaut. Das Haus dürfte auch auf Nichtleser eine magische Anziehungskraft ausüben. Eine aufwendige Stahlkonstruktion mit einem riesigen Rompengitter setzt den Ton. Aber nicht nur die äußere Hülle des Gebäudes ist beeindruckend, auch das sogenannte Wohnzimmer im zweiten Stock lädt zum Verweilen ein. Auf einem roten Sofa können gleich 20 Menschen Platz nehmen. Und in diesem Jahr feiert die Bibliothek dann auch ihren 20. Geburtstag. Reinhard Spieglauer hat den wegweisenden Bau besucht.
Sie sieht einfach nicht aus wie eine Bibliothek, sagt Hollis Williams und lässt den Blick durch den großen Eingangsbereich schweifen. Das Gebäude ist eine Konstruktion aus Stahl, Beton und Glas und es sieht doch ganz anders aus als der gewöhnliche Büroturm. Eher wie ein unordentlicher Stapel von Büchern auf einem Tisch.
The pile of books on your coffee table and they're arranged in a little stack. And they stick out in different ways.
Unterschiedlich dicke, unterschiedlich große Bücher, manche gegeneinander verdreht. 11 Geschosse hat die Central Library und Hollis Williams kennt sie wie kaum ein anderer. Er war vor 20 Jahren bei der Eröffnung dabei, hat seitdem unzählige Neugierige durch die Bibliothek geführt. Heute nimmt er uns mit. Die Rolltreppen springen sofort ins Auge. Sie sind gelb lackiert, wie auch die Aufzüge.
He made all the elevators and escalators chartreuse, so you wouldn't have any problem finding your way around.
Architekt Rem Koolhaas dachte, das Farbschema würde die Menschen quasi automatisch durch den Bau führen. Heute gibt es trotzdem auch Hinweistafeln. Sicher ist sicher. Der riesige Bereich für Kinder hat extra niedrige Regale und eine Art Aula für Vorlesestunden für bis zu 100 Kinder. Um die Ecke im Inneren des Baus geht es in eine Art Hörsaal für Veranstaltungen aller Art. Sogar Einbürgerungszeremonien werden hier abgehalten.
Yeah, just last week we had 30 new citizens here, so we watched them take the oath.
Sie habe zugesehen, als kürzlich 30 Neubürger den Eid geschworen haben, erzählt Valerie Wonder. Sie managt die Central Library. Eine Rolltreppe, gelb natürlich, führt hoch zur sogenannten Mischkammer im 5. Obergeschoss. Ursprünglich ging es hier nur um Informationen zu Büchern. Heute zunehmend auch um konkrete Hilfe durch gemeinnützige Organisationen.
Nonprofits and social service agencies come. One of the most popular is Tax Help.
Mehr als 3000 Menschen jährlich holen sich hier kostenlose Steuerberatung. Wer seine Wohnung verloren hat, kann hier Hilfe suchen. Um von oben im Gebäude nach unten zu kommen, kann man übrigens keine Rolltreppe nehmen. Die fahren nur aufwärts. Das hat beim Bau Geld gespart. Vielleicht wollte Rem Koolhaas aber auch nur sicher sein, dass die Besucherinnen und Besucher auch möglichst sein ganzes Werk bewundern. Der freie Blick aus dem obersten Geschoss bis fast ganz nach unten, spektakulär.
I think this building is an icon of one of the social values in our democracy of transparency.
Die Transparenz des Gebäudes verkörpert auch sehr gut die sozialen Werte der Demokratie, die Transparenz der Institutionen, findet Hollis. In der Central Library gibt es, natürlich, ganz herkömmliche Bücher. Es gibt visuelle Medien, es gibt E-Books, aber längst eben auch Veranstaltungen und soziale Dienste. Was angeboten wird, wo und in welchem Umfang, das verändert sich. Architekt Rem Koolhaas hat das vorhergesehen, sagt Bibliotheksmanagerin Valerie.
And I think that was by design by Rem, understanding that the needs will shift. That's the way he expected things to happen.
Die Menschen in Seattle sind stolz auf ihre Central Library. In mehreren Erhebungen haben sie sich dafür ausgesprochen, sie weiter mit Steuermitteln auszustatten. Zoe freut sich, dass es einen freundlichen, offenen Raum mit schnellem WLAN gibt.
Open space and the Wi-Fi speed is very high.
Infinite knowledge, that's at your fingertips.
Zugriff auf unbegrenztes Wissen, das schätzt Chris an der Central Library. Und sie ist eben eines der wenigen kostenlosen Angebote, die es noch gibt, sagt Chase.
It's one of the last free spaces where people can exist without having to pay money for it.
Die Central Library in Seattle, seit 20 Jahren mehr als eine Bibliothek.
Reinhard Spiegelhauer über die Central Library in Seattle, die von Rem Koolhaas gebaut wurde. Es bleiben die Kulturmeldungen mit Henning Hubert. Sie beginnen mit einem der weltweit bekanntesten Holocaust-Forscher.
Unermüdlich war er im Einsatz für das Gedenken an den Holocaust und deshalb auch Israel-Preisträger, der Historiker Yehuda Bauer. 1998 war das. Im selben Jahr sprach er auch im Deutschen Bundestag bei der Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus. Gestern ist Yehuda Bauer im Alter von 98 Jahren in Jerusalem gestorben. Das hat die Internationale Allianz zum Holocaust-Gedenken IRA mitgeteilt. Yehuda Bauer wurde in Prag geboren und konnte nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht mit seiner Familie emigrieren. Er studierte Geschichte und lehrte sie, später an der Yale-Universität unter anderem. Außerdem leitete er das Internationale Zentrum für Holocaust-Studien an der Gedenkstätte Yad Vashem. Bauer war davon überzeugt, dass Hitlers Entschluss, die Juden zu ermorden, erst im Jahr 1941 fiel. Zum Holocaust sagte er 2019 in unserem Programm das hier.
Der Holocaust kam von Deutschland. Oder wie Paul Zelander, der Dichter, so schön sagte, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Aber das war ein europäisches Projekt, das war nicht nur Deutsche. Das waren Polen und Ukrainer und Griechen und Franzosen und Holländer und so weiter. In jedem europäischen Land, das von Nazi-Deutschland besetzt war, gab es eine Gruppe, ob sie die Mehrheit, die Minderheit oder sogar eine kleinere Minderheit war, die mit Nazi-Deutschland kollaborierten, überall.
Durch seine Holocaust-Studien wurde Yehuda Bauer auch zum Antisemitismus-Experten. Er schrieb zum Beispiel das Buch »Der islamische Antisemitismus – eine aktuelle Bedrohung«. Vergangenes Jahr bezeichnete Bauer die israelische Regierung gegenüber der Berliner Zeitung als Katastrophe. Auf die Frage, ob es in Nahost einmal Frieden geben werde, antwortete er »Ich hoffe es, aber ich weiß es nicht«. Für den am 9. September verstorbenen Theologen und DDR-Bürgerrechtler Friedrich Schorlemmer hat es heute einen Gedenkgottesdienst gegeben in der Stadtkirche zu Wittenberg. Dort war er auch Ehrenbürger. Außerdem fand ein Trauerempfang im Rathaus statt mit den Ministerpräsidenten Haseloff und Ramelow und dem linken Bundestagsabgeordneten Gregor Gysi als Redner. Tenor, seine Stimme fehlt. Der evangelische Pfarrer war nicht nur wegen der Friedensaktion Schwerter zu Pflugscharen einer der schärfsten Regimekritiker in der Deutschen Demokratischen Republik. Migration, Identität, das Ringen um Zugehörigkeit, diese Themen haben die Vergabe des Hessischen Film- und Kinopreises geprägt. So hat in Frankfurt in der Spielfilmkategorie Shahid der Regisseurin Nagesh Kalhor gewonnen. Die Jury lobte die mutige Machart des autofiktionalen Films. In ihm geht es um den Versuch, einen iranischen Nachnamen abzulegen und sich den eigenen Wurzeln zu stellen.
Das waren die Kulturmeldungen mit Henning Hubert. Vielen Dank. Und das war dann auch schon Kultur. Heute es folgen die Informationen am Abend. Ein Thema dort, Links- und Westdeutsch. Die Grüne Jugend hat eine neue Bundesspitze. Am Mikrofon dieser Sendung Susanne Lurwig. Danke fürs Zuhören.